nicht nur thematisch, sondern sozusagen auch chronologisch wenden wir uns jetzt dem Ende zu. Ich freue mich, dass Primaris Professor Markus Schlemmer bei uns ist. Er leitet einer, glaube ich, der größten Palliativstationen in Deutschland bei den Barmherzigen Brüdern in München und hat selbst als Internist, Hämatologe und Palliativmediziner auch für sich den inhärenten interdisziplinären Ansatz gewählt, indem er zunächst einmal Theologie und Philosophie studiert hat, bevor er sich der Medizin zugewendet hat. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrheit, das ist etwas, was wir im normalen zwischenmenschlichen Bereich unglaublich schätzen. Warum sollte das eigentlich nicht auch in der existenziellen Krise einer existenziellen Erkrankung auch so sein? Die Kunst des Ausstiegs, damit haben wir im Titel sozusagen dieses Thema des Seinlassens einer ja, zunehmend eben auch Gott sei Dank hochtechnisierten und hochspezialisierten Medizin mit hereingenommen. Und ja, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen nun zur Kunst des Ausstiegs, ärztliche Wahrhaftigkeit und End-of-Life-Care.
Ja, sehr geehrte Frau Kummer, vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Wir kannten uns nicht, aber uns verbinden immerhin die letzten vier Buchstaben unseres Namens. Und ich hoffe, dass das der Beginn einer weiteren Zusammenarbeit ist, weil Sie etwas tun, was, ich sag mal, mir nahe liegt. Und ich danke Ihnen für die Möglichkeit, etwas zu sagen über Palliativmedizin. Und Sie haben gebeten, dass ich anlässlich der aktuellen Diskussion auch noch etwas über den ärztlich assistierten Suizid sage. Und ich werde das versuchen, in 30 Minuten zu tun. Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich eine Assoziation hatte, als ich Ihren Baum gesehen habe, Trauma und Krebs. Als erstes habe ich gedacht, es ist eigentlich cool. Die haben dort ein Gesicht geformt. Dieser grüne Baum hat ein Gesicht. Das ist eine, zumindest in meiner Fantasie, hübsche Frau. Vielleicht werden die Frauen sagen, wieso, das ist doch ein Mann. Aber der hat natürlich etwas, was ihm fehlt. Oder möglicherweise ist das sein Gehirn oder ihr Gehirn, das, was sie hat. Aber sie versucht, das zu verstecken. Und ich glaube, über das, was wir hier sprechen, über die Wahrhaftigkeit, also möglicherweise sagt sie ihrem Liebsten, mir geht's gut, I'm all right. Aber sie weiß ganz genau, dass das nicht stimmt. Und das war so meine Assoziation, als ich das Trauma dieser Erkrankung gesehen habe. Des Weiteren möchte ich Ihnen danken für den Titel. Ich trage die Überzeugung, anders als viele, viele meiner Kollegen, dass die ärztliche Tätigkeit tatsächlich eine Kunst ist. Dass das zwar sehr, sehr viel damit zu tun hat, was wir wissenschaftlich entdecken können, was wir forschen können. Mein Vorredner hat sehr eindrucksvoll gezeigt, dass, wenn ich verstehe, warum ein Granulozyt zu einem Blast wird bei der chronisch-myelogischen Leukämie und ich ein Medikament bauen kann, das die Informationsweiterkaskade hemmt, dass ich dann plötzlich diesen vielen jungen Menschen ein Überleben bieten kann, das sie vorher nicht hatten. Also wir können durchaus auch aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen Menschen weiterbringen, aber ich komme zu der ältesten Disziplin der Welt und das ist eine Kunst, die ärztliche Tätigkeit und ich stehe hier für die Palliativmedizin. Palliativmedizin ist die älteste Disziplin der Welt. Gehen Sie mal 3000 Jahre zurück, emotional, da wussten Sie gar nichts. Sie wussten noch nicht mal, wie ein Blitz entsteht, das war ein Gott, der den schickte, geschweige denn wussten Sie, wie Krankheiten entstehen und Sie hatten auch überhaupt gar keine Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen. Ja, wenn so ein Bein infiziert war, konnten sie das absägen, aber der ist dann, glaube ich, an dem Absägen gestorben. Das heißt, sie hatten vor 3000 Jahren überhaupt gar nichts anderes als eine lindernde Möglichkeit, als eine Begleitung, als eine Palliation. Und je mehr wir sehr zum Wohle von Menschen verstanden haben, wie Krankheiten entstehen, und auch wenn wir immer noch nicht wissen, wie Krebs entsteht, und wie wir sie behandeln können, haben wir vergessen, diesen primär menschlichen Zugang der Zuwendung und der Begleitung. Die Palliativmedizin schreibt in ihrer Definition, dass sie ein Ansatz ist, die Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu verbessern, und zwar von denjenigen, die eine lebensbedrohliche Erkrankung haben. Und zwar, indem sie das tut, indem sie die körperlichen und die psychosozialen, aber auch die spirituellen Nöte anschaut. Sie beabsichtigt, den Tod weder zu beschleunigen noch herauszuzögern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wir beschleunigen nicht den Tod, aber wir zögern ihn auch nicht heraus. Wir integrieren auch spirituelle Aspekte und wir bieten Unterstützung, den Patienten so aktiv wie möglich bis zum Tod zu leben. Und jetzt kommt's. Wir kümmern uns auch um die Familie. Die Palliativmedizin ist in diesem riesengroßen Spektrum von spezialisierter Medizin, was es heutzutage gibt. Ich habe noch innere Medizin gelernt. Aber heutzutage gibt es ja in der inneren Medizin die Kardiologie und in der Kardiologie gibt es inzwischen die Rhythmologie. Das heißt also, diese Medizin wird immer, immer spezieller, aber die Palliativmedizin ist die einzige Disziplin. Nicht die Neonatologie, nicht die Unfallchirurgie und natürlich erst recht nicht die Schönheitschirurgie. Schreibt in ihrer Definition, dass wenn wir uns um einen Menschen wirklich kümmern wollen, müssen wir uns um die Angehörigen kümmern. Wie wahr? Stellen Sie sich einen Moment vor, Sie würden mir sagen, Herr Schlemmer, leider haben Sie ein metastasiertes Pankreaskarzinom, das wir nicht operieren können. Dann wüsste ich, meine onkologische Expertise, meine mittlere Lebenserwartung ist 6 Monate. Also mein geliebtes Mittelmeer werde ich im Sommer möglicherweise nicht mehr sehen oder ich muss vorher nochmal hinfahren. Aber der nächste Gedanke ist doch ja, was wird denn aus meinen 4 Kindern, was wird aus meiner Frau oder was wird aus meinem Pferd oder meinem Hund? Ich habe kein Pferd, aber und mein Hund ist leider gestorben. Aber ich habe einen tierischen Respekt vor Pferden und wenn es die Zeit erlaubt, werde ich Ihnen die mich berührendste Geschichte in 25 Jahren Onkologie und Palliativmedizin mit Ihnen teilen. Aber ich komme dazu zurück, dass offenkundig Palliativmediziner verstanden haben, ja, wenn wir uns um den Markus Schlemmer kümmern wollen, dann müssen wir uns auch um seine Frau und seine Kinder kümmern. Warum? Weil er ein soziales Wesen ist. Denken Sie an den Baum. Möglicherweise sagt er denen, ihr seid mir so wichtig, dass ich gar nicht mit euch darüber spreche, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ich glaube deshalb, dass Palliativmedizin auf weit fortgeschrittene Erkrankungen fokussiert ist. Ja, wir kümmern uns nur um die Schwerkranken. Aber als Onkologe traue ich mich das zu sagen, wir sind stärker patientenorientiert als krankheitsorientiert. Wir gucken uns mehr den Menschen an als die Erkrankung, auch wenn wir uns ja sehr um die Symptome kümmern wollen. Und wir kümmern uns um Verluste von Körperlichkeit, um Verluste von Integrität, aber auch um Verluste von sozialer Kompetenz. Ich glaube, dass wir dazu eine gewisse Haltung brauchen. Die Amerikaner nennen das so schön eine Attitude. Zu meinen Studenten sage ich, ja, wir schrauben nicht 12-Zylinder-Motoren auseinander und wieder zusammen. Warum? Weil wir doch eine Idee haben, dass die, die uns anempfohlen sind und um die wir uns kümmern, dass das Menschen sind, die eine Würde haben und die zumindest nach meinem Verständnis auch eine unsterbliche Seele haben. Und dass keine Maschinen sind. Und wenn uns das klar ist, und ich sage oft zu meinen Studenten, ihr müsst bei mir nur 2 Dinge lernen. Das eine ist der Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, die da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Vollkommen egal, wie klein er ist. Wir können heute, oder ich bin ja nicht mehr in Großhadern, aber wir können dort menschliche Leben, die 350 Gramm haben, das ist eine große Portion Aufschnitt oder Fisch, zum Leben bringen in der Neonatologie. Und wir können Menschen, die sehr, sehr alt sind, sehr würdig begleiten, aber sie haben immer eine Würde und auch, egal ob sie Zugereiste, wie so schön, wie man in Bayern sind, oder Flüchtlinge oder Kommunisten, Homosexuelle oder was auch immer sind. Sie haben die gleiche Würde wie Sie und ich. Und das Zweite ist, was die Studenten bei mir lernen müssen, sie müssen sich lernen, vor allen Dingen emotional in das Bett zu legen. Ich sage immer, ihr müsst diese Fähigkeit haben, einen Moment zu überlegen, was wäre eigentlich, wenn ich diese Erkrankung hätte. Was wäre eigentlich, wenn ich hören müsste, du hast diese Erkrankung? Wie würde ich, dass du mir das sagst? Wie würde ich wollen, dass du mich behandelst? Und das gilt natürlich überhaupt nicht nur für Ärzte, sondern es gilt für alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Das gilt für die Pflege genauso. Einen Moment denken, wenn ich das wäre, was würde ich wollen, wie man mit mir umgeht? Oder möglicherweise, wie wahrhaftig man für mich ist, mit mir ist. Also ich sage mal, Palliativmedizin sagt von sich, wir wollen diesen Menschen ernst nehmen und wir wollen eine Partnerschaft. Warum? Weil wir wissen, wir verstehen viel von Symptomkontrolle und wir verstehen viel von Onkologie, aber der Fachmann für Ihre Erkrankung sind Sie. Und der Fachmann dafür, was das mit Ihnen macht, sind Sie. Und der Fachmann für Ihr Leben sind Sie. Ich halte Seminare mit dem Titel Die Bedeutung der Biografien der Symptomkontrolle. spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie ihr Leben war und welche Ängste sie haben und was sie gesehen haben, was sie für Befürchtungen über Luftnot, über Schmerz, über Einsamkeit haben. Und das müssen wir auch bereit sein anzuschauen, das müssen wir auch bereit sein, uns anzuhören. Ganz kurz zu den Strukturen. Deutschland ist ja wahnsinnig schubladensortiert, aber Palliativstationen sind Stationen an Krankenhäusern, wo wir die Hälfte unserer Patienten wieder entlassen. Ich arbeite auf einer solchen, das ist in der Tat die größte in Deutschland, hat nur 32 Betten. Aber das ist für eine Palliativstation groß, weil wir betreuen 850 Menschen pro Jahr im Schnitt und die Hälfte davon stirbt. Wie wahr, wir sehen viel mehr Tote und Verstorbene als die meisten Menschen ihr ganzes Leben oder nur in Kriegen. Hospize sind Sterbehäuser und haben klassischerweise eine pflegerische Leitung und keine ärztliche. Und wir haben in Deutschland und ich glaube Sie in Österreich auch inzwischen ambulante Teams, die sogenannten spezialisierten ambulanten Palliativdienst, die dafür zuständig sind, Menschen zu Hause zu betreuen, hochausgebildete Pflegekräfte und Ärzte, damit diese Menschen zu Hause sterben können. 1947 haben wir in Deutschland einen Kodex geschrieben, weil wir die Notwendigkeit gesehen haben. Und zwar haben wir geschrieben, ich darf als Arzt nur etwas an einem Patienten tun, wenn er es verstanden hat, was ich tun will und wenn er sein Einverständnis gegeben hat. Wir haben das in dieser Stadt getan, weil das die Stadt war, wo die Kriegsverbrecherprozesse stattgeführt haben und meine Kollegen haben in einer unglaublich menschenverachtenden Art und Weise Versuche gemacht an Menschen, von denen sie zumindest behauptet haben, es sind keine. Es sind unter Menschen keine Arier, was auch immer. Das waren die Juden und die Kommunisten und die Homosexuellen. Am lebenden Menschen grausame Versuche. Und ich behaupte, die wussten ganz genau, was sie dort tun und die wussten, dass das falsch war und die haben nicht gedacht, das sind Tiere. Und auch mit Tieren würde man übrigens so nicht umgehen. In Deutschland hat das dazu geführt, dass wenn ich einem Patienten gegen seinen Willen Blut abnehme, ist das eine Körperverletzung. Das heißt, ich muss eine Einwilligung von dem Patienten haben dafür, dass ich etwas an ihm tun darf und er muss das verstehen. Ganz wichtig. Also was ist eine gute Behandlung? Eine gute Behandlung ist, dass ich zumindest mal herausfinden will, was will eigentlich dieser Patient. Und ich bin sehr oft angefeindet worden in diesem, in Großhadern sah das Tumorboard anders aus, als was Sie gezeigt haben, aber ich weiß, was Sie meinen. In den Tumorboards einer so großen Universitätsklinik, als dann einer der Kollegen gesagt hat, ja, das ist eine Patientin mit Mammakarzinom weit fortgeschritten, der schlagen wir doch mal die 5 Linien Chemotherapie vor. Dann habe ich gesagt, erstens haben Sie diese Patientin gesehen, dann war meistens Schweigen. Und zweitens habe ich dann gefragt, würden Sie Ihrer Frau auch diese Therapie vorschlagen? Da war noch mehr Schweigen, hat er gesagt, Herr Schlemmer, das steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Ich war durchaus der Auffassung, dass das zur Debatte steht. Also ich glaube, dass wieder diese Frage, was würde ich wollen, ganz, ganz wichtig ist. Und nach meinem Kodex, nach meinem Verständnis von menschlichem Umgang, darf ich doch jemandem etwas nicht empfehlen, was ich nicht einem meiner Liebsten empfehlen würde oder was ich selbst nicht wollen würde. Das tun aber viele Ärzte. Warum, weiß ich nicht so genau. Dann glaube ich, dass wir ganz, ganz viele Dinge tun, die medizinisch überhaupt nicht sinnvoll sind. Sie wissen, dass in Europa und in Deutschland Medikamente zugelassen sind in der Behandlung der Drittlinientherapie des metastasierten Lungentumors, die nachweislich in großen Phase-3-Studien das Überleben um 14 Tage verlängern. Das muss man aber dem Patienten sagen. Overall Survival im Mittel 14 Tage. Und dafür eine Chemotherapie und dafür ein teures Medikament. Ich glaube, das ist medizinisch auch nicht sinnvoll und es ist weit davon entfernt, menschlich sinnvoll zu sein. Und ich muss mich natürlich auch mal fragen, wie viel Leiden ist eigentlich überhaupt möglich. Und ich selbst habe 2,5 Jahre allogene Knochenmarktransplantation gemacht am Klinikum Großhadern mit einem großen Lehrer, einem besonderen Menschen, Hans-Jochen Kolb, Seattle, hat der gelernt, Knochenmarktransplantation. Und der konnte ganz, ganz schlecht aufhören. Der konnte ganz schlecht zu Patienten gehen und sagen, hey, das macht jetzt keinen Sinn und wir können nicht mehr und wir machen nicht mehr. Und ich konnte nach 2,5 Jahren das auch nicht mehr aushalten. Ich glaube, ich kann viel aushalten, aber dieses Leid, was ich dort gesehen habe, konnte ich nicht mehr aushalten, weil wir dafür bekannt waren, dass wir Menschen transplantiert haben, die andere abgelehnt haben und die andere nicht mehr transplantiert haben. Wenn wir über Wahrhaftigkeit nachdenken und die Wahrhaftigkeit in der Kommunikation, dann behaupte ich, ähnlich wie Palliativmedizin, ist Wahrhaftigkeit eine Haltung. Das heißt, Sie müssen sich einen Moment fragen, wenn ich mit Patienten spreche, bin ich wahrhaftig? Ich habe bewusst nicht Wahrheit geschrieben, weil die entscheidende Frage, die steht schon im Neuen Testament, was ist Wahrheit? Das ist, glaube ich, eine furchtbar schwierige Frage. Aber Wahrhaftigkeit, und ich fand sehr eindruckend, was Herr Euler hier gesagt hat, ist, wir müssen ganz wahrhaftig dem Patienten sagen, was er wissen will, oder ich sage mal, was wir wissen. Die entscheidende Frage ist nur, wie tun wir das und sagen wir ihm alles. Sie können wahrhaftig sein so, dass Sie jemandem sagen, wir haben festgestellt, dass Sie eine Tumorerkrankung haben, die in der Lunge ist. Wir haben festgestellt, dass Sie 2 Hirnmetastasen haben und 7 Lebermetastasen. Aber wir können da gut eine Chemotherapie machen und ich schlage Ihnen vor, dass Sie das machen. Das Gespräch dauert 8 Sekunden, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und das Worst-Case-Szenario ist, dass dieser Mensch rausgeht, die Treppe hochgeht, alleine in den 11. Stock und runterspringt. Und Sie haben gesagt, ja, der Schleimhauter hat ja gesagt, ich muss wahrhaftig sein, ich muss sagen, was ich weiß. Breaking Bad News nennen die Amerikaner diese Kommunikation, also das Überbringen schwerer Nachrichten ist eine Kunst, aber ist was ungemein Schwieriges und auch Menschen wie ich, die viele solche schwierigen Gespräche führen, haben davor einen Respekt, ich will nicht sagen Angst, aber davor hat man einen Respekt. Ja, warum denn? Weil die Emotionalität des anderen ich ja vorher nicht weiß. Ich weiß nicht, ob der sich auf den Boden schmeißt, mit den Fäusten trommeln und schreit. Ich weiß nicht, ob der sitzen bleibt und überhaupt kein Wort mehr sagt. Ich weiß nicht, ob der rausrennt, die Tür zuschlägt und nie mehr wiederkommt oder eben im schlechtesten Falle ihn das so belastet, dass er sagt, damit kann ich nicht leben und sich selbst tötet. Aber ich glaube, wir Ärzte dürfen uns davor nicht drücken, wir müssen das tun. Wir müssen uns das trauen. Und das ist furchtbar schwer. Sitzen Sie mal einem jungen Menschen gegenüber, wir Palliativmediziner sitzen ja immer, einfach um dem Patienten zu sagen, wir haben Zeit. Und zweitens, um auf Augenhöhe zu sein. Und meinen Studenten sage ich, geht mal heute Abend nach Hause, der eine zieht einen weißen Kittel an, der andere legt sich ins Bett und dann spricht man miteinander. Das ist die normale Kommunikation in der klinischen Visite. Da sehen Sie, wer ist der Mächtige und wer ist der Schwache und wie ist diese Kommunikation. Aber wir müssen uns trauen, diesen Menschen in die Augen zu schauen und zu sagen, ehrlich, wir haben keine vernünftig medizinische Therapie für diese Erkrankung mehr und Sie werden an dieser Erkrankung sterben. Aber ich mache Ihnen eine Tür auf. Wir lassen Sie nicht allein und wir begleiten Sie. Aber weil das ein so furchtbar schwieriges Gespräch ist und weil das möglicherweise auch die falsche Formulierung für ganz viele Menschen ist, behaupte ich, werden in Wien heute und in München heute und überall in Österreich und überall in Deutschland tagtäglich unsinnige Operationen gemacht und unsinnige Therapien, onkologische Therapien gemacht, weil die Ärzte sich nicht trauen, so offen und so wahrhaftig mit ihren Patienten zu sprechen. Und natürlich tun das Pflegende auch übrigens. Und manchmal tut es auch die Raumpflegerin. Das heißt also, wir müssen als Ärzte ja nicht glauben, dass nur wir mit diesen Patienten sprechen, sondern die anderen tun das auch. Und Pflegekräfte können das oft viel, viel besser, weil sie oft viel, viel näher an dem Patienten sind. Und übrigens, weil sie auch viel länger und viel öfter etwas aushalten müssen. In meinem Bereich ist Pflege die wichtigste Berufsgruppe. Und übrigens, die Angehörigen tun das ja auch. Die reden ja auch untereinander. Mir hilft sehr oft die Frage, was ist eigentlich Ihr Gefühl? Und ich bin immer wieder erstaunt, was die Menschen für ein Gefühl haben. Ich weiß nicht, ob Sie mal Kinder begleitet haben, die sterben, die schwer krank sind, die fangen an, Geschenke zu kaufen für ihre Geschwister und für ihre Eltern, damit die ja nicht traurig sind, wenn die sterben. Kinder haben ein sehr, sehr gutes Gespür für sich, aber auch für uns. Fragen Sie mal Scheidungskinder, wenn Eltern sich trennen und sie sagen, Mama, und wir trennen uns, dann sagt das weiß ich schon lange. Ich habe schon lange dieses Gefühl. Und deshalb müssen wir auch übrigens Kindern, die Krebs haben, gegenüber wahrhaftig sein. Oder wenn die Eltern Krebs haben. Es bringt gar nichts, dass der Papa sagt, die Mama wird schon wieder gesund. Wenn das Kind sieht, die Mama hat aber keine Haare mehr, die holt mich nicht mehr vom Kindergarten ab und die liegt den ganzen Tag im Bett, dann werden die Kinder krank, weil sie denken, mein Gefühl passt nicht zu dem, was der Papa sagt. Also ich muss nicht funktionieren und falsch sein. Und diese Frage ist auch sehr, sehr gut für die Helfer, also für die Angehörigen. Oft höre ich die Frage als Onkologe, ja, wie lange lebt mein Mann denn noch? Dann sage ich immer, erstens, ich weiß das nicht und zweitens, was ist denn Ihr Gefühl? Oft sagen Patienten zu mir, Herr Stemmer, Sie sind der Erste, der zu mir sagt, dass ich an dieser Erkrankung jetzt sterben werde. Das ist schon lange mein Gefühl, aber gesagt hat mir das keiner der Onkologen, der Strahlentherapeuten oder wer auch immer. Und dieses Bild mit dem Baum, wie oft habe ich denn erlebt, dass Sie ein älteres Ehepaar, er stirbt, sie sitzt an seinem Bett und geht auf den Flur raus und weint. Dann komme ich zu ihm und dann weint er auch. Dann sage ich oft, Ihre Frau weiß, dass Sie so krank sind und dass Sie sterben werden. Sie dürfen es ihr ruhig sagen und Sie dürfen auch ruhig zusammen weinen. Also wir sind ja auch sehr soziale Wesen und wir schonen uns gegeneinander und das macht oft Kommunikation schwierig. Aber wenn wir wahrhaftig sein wollen und wenn wir auf Kommunikation gucken, dann bitte müssen wir nicht nur den anderen angucken, sondern wir müssen auch uns selbst angucken. Biografie. Wo habe ich denn blinde Flecken und wo will ich nicht hingucken und was halte ich nicht aus zu kommunizieren? Und auch das müssen wir uns kritisch fragen. Wir können sagen, ja, ich bin immer wahrhaftig, aber ich habe so eine schwierige Biografie, dass ich gewisse Dinge nicht rausbringe, nicht sagen kann, nicht erörtern kann, nicht ansprechen kann. Das heißt also, Wahrhaftigkeit hat immer etwas mit der Sache zu tun, mit den objektiven Befunden, mit dem, wo steht eigentlich der andere, was ist das für ein Mensch, in was für einer Kultur ist der groß geworden. Aber es hat auch was mit mir zu tun. Was habe ich für ein Leben bisher gehabt und zu was bin ich eigentlich in der Lage und zu was nicht. Also ich glaube, dieses Phänomen ist sehr, sehr weit verbreitet und wir müssen manchmal gute Gespräche führen, um gewisse Dinge weglassen zu können. Aber wenn wir schon über Palliativmedizin sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Sterben sprechen und Sterben ist etwas, was zu unserem Leben dazugehört, aber was ganz, ganz oft eine Erlösung ist für Patienten, die schwer krank sind, aber was ich behaupte, was zumindest für die, die zurückbleiben, oft sehr, sehr schwierig ist. Und lassen Sie mich ganz kurz etwas zum Suizid sagen. Das ist ein riesiges Problem in Deutschland. Ich kenne die Zahlen nicht von Österreich, aber ich sage Ihnen die in Deutschland. 10.000 schaffen das, 100.000 versuchen das pro Jahr und nur 6% der, die einen Suizidversuch überleben, machen noch einen zweiten. Also offenkundig sind sehr, sehr viele Suizide oder Suizidversuche appellativ. Ich halte den Begriff des ärztlich assistierten Suizids für einen extrem schwierigen Begriff. Ich bin ein Freund der deutschen Sprache. Ein guter Freund von mir sitzt im Rollstuhl. Wenn er sagen würde, Markus, ich kann so nicht mehr leben, hilf mir, mich zu töten. Dann kann ich sagen, okay, ich helfe dir, den Rollstuhl hochzuschieben auf die Hesselower Brücke in München. Dann würde er sagen, hinkendes Beispiel, ich kann auch nicht aufstehen, du musst mir helfen, aufzustehen. Würde ich noch machen. Dann sagt er, du weißt ganz genau, ich kann auch den Schritt nicht tun darunter. Dann habe ich ja genau zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, hier hört meine Liebe auf. Ich setze dich wieder in den Rollstuhl und wir fahren beide wieder runter oder ich kann ihn schubsen. Und schubsen ist Tötung auf Verlangen. Das ist in Deutschland zumindest strafbar. Wenn wir von ärztlich assistierten Suizid sprechen, dann muss uns klar sein, weniger als 1% aller Schwerkranken betrifft das. Und wir führen eine riesige Diskussion. Und wir haben ja sehr, sehr gute Zahlen aus den Niederlanden, zu denen komme ich gleich. Ich glaube aber, die Zahlen sind wichtig. In der Schweiz ist das erlaubt. Eine Organisation wie Exit erlaubt Schweizer Bürgern, sich helfen zu lassen bei der Selbsttötung. Cocktail nennen die das. Das hört sich für mich wie Happy Hour an und finde ich super zynisch. Aber es machen nur, um es mal zu sagen, 500 Menschen pro Jahr, sind relativ viele für die Schweiz. Aber Exit hat 90.000 Mitglieder. Heißt, die Menschen brauchen offenkundig eine Sicherheit für den Fall, das würde ich gerne das in Anspruch nehmen, aber die meisten nehmen es nicht in Anspruch. Also die Menschen brauchen da eine Sicherheit. Wir alle wissen, dass in Holland es seit einigen Jahren den ärztlich assistierten Suizid gibt, aber die Holländer haben nach einem Jahr gesagt, okay, wir erlauben auch die Tötung auf Verlangen. Wird in Deutschland definitiv nicht passieren, behaupte ich. Schauen Sie sich diese Ansage, wie Tabletten aussehen. Das sind die Zahlen zwischen 2009 und 2013. Können Sie schlecht sehen, ist vielleicht schlecht zu sehen, deshalb habe ich es nochmal hier aufgeschrieben. Die weißen sind die ärztlich assistierten Suiziden und die blauen sind die Tötung auf Verlangen. Das sind die offiziellen Zahlen, das wird natürlich sehr, sehr gut dokumentiert, ohne eine Dunkelziffer. In Holland sterben 4,4% von diesen Schwerstkranken, 185 Fälle von Selbsttötung auf Mithilfe, aber 4.000 Tötungen auf Verlangen. Wo jemand sagt, ich kann mich nicht selbst töten, gib mir die Spritze und töte mich. Und 38 Mal geht übrigens assistierter Suizid schief, und ich behaupte öfter, weil die Leute dann brechen oder irgendwas passiert und dann muss man sie dann töten oder muss man, darf man nicht, aber die Holländer machen das, weil das erlaubt ist. Sie kennen dieses Beispiel aus Oregon, da kommt das her. Ein Staat in Amerika, der sagt, okay, hier für Schwerkranke dürfen wir das. Die Frau, die ihr Leben lang dafür gekämpft hat, Linda Ganzini, die Professorin für Psychiatrie, dass es diesen Act with Dignity, diesen Death with Dignity Act gibt, die sagt, diese Patienten haben keine Angst, qualvoll zu sterben. Es ist umgekehrt. Sie haben Angst, dass sich die anderen zu viel um sie kümmern müssen. Da sind wir. Wir sind da, dass 100.000 überwiegend alte Menschen in Deutschland versuchen, sich zu töten, und wir denen anbieten, es gibt eine ärztliche Leistung, das ist sogar noch eine Ziffer, wie du dich töten kannst, weil du ja meinst, du passt nicht mehr hierher auf diese Erde. Ich schließe mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich betreue seit 24 Jahren schwerstkranke Patienten und ich habe 2 meiner Patienten durch Suizid verloren. Einer war ich ein junger Assistent, ist aus dem 6. Stock gesprungen nach einer Visite. Gar nicht so krank, dachten zumindest wir, aber möglicherweise super verzweifelt und wir haben das nicht mitbekommen. Das andere war eine junge Patientin auf der Palliativstation, die sich samstags hat entlassen lassen, beurlauben lassen und auf eine Brücke in München gegangen ist und runtergesprungen. Ich kenne keinen Suizidversuch eines meiner Patienten, aber ich kenne viele Ankündigungen. Herr Schlemmer, wenn ich blind werde, dann töte ich mich. Oder wenn ich nicht mehr laufen kann. Ich habe hunderte Male gehört, ich möchte sterben, und ich habe noch viel öfter gehört, jetzt lasst mich doch endlich sterben, macht nicht noch eine verrückte Therapie. Aber es stimmt auch, dass die Wünsche, getötet zu werden, zunehmen. Also was müssen wir uns eigentlich als Gesellschaft fragen? Ich glaube, das ist eine Frage an die Sozialität unserer Gesellschaft ist. Wir müssen den Alten und Kranken klar machen, dass sie uns nicht zur Last fallen. Wir kümmern uns um sie, und wir in Österreich und in Deutschland, wir können das auch finanziell. Und ich stehe dafür, dass ich niemanden töten muss, weil er uns lästig ist. Also wir müssen das natürliche Sterben zulassen. Die Amerikaner nennen das Allow Natural Death. Das tun wir viel zu wenig. Wir müssen verlässliche Partner sein und wir müssen ihnen die Schmerzen nehmen und auch die spirituellen Schmerzen, die wir können. Und ich hoffe, und dafür stehe ich, dass diese Sicherheit größer ist als ein Phenobarbitalrezept, das ich Ihnen geben kann. Und ich schließe mit dem Zitat von Steffen Eichmüller. Das hätte gerne ich gesagt. Ich bin kein neidischer Mensch, das ist nicht mein Zug, aber das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz und den möchte ich Ihnen vorlesen. Palliative Care ist mehr als Sterbebegleitung. Sie ist eine Grundorientierung, die am Markt der Möglichkeiten bei allem Gezänk um Evidenz- und Kosten-Nutzen-Relation die Menschenwürde, die Existenz von und den Umgang mit Unsicherheiten, eine schrittweise Entscheidungsfindung und das alles mit der Selbstrelativierung der Helfer, ich weiß, dass ich nicht viel weiß, ins Zentrum stellt. Und es ist Zeit, diesem Ansinnen mehr Anerkennung und Verbreitung zu verschaffen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Primarius Schlemmer.